Herzlich willkommen zur neuen Folge von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vinyard Speyer. Ich bin der Martin und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Wir kommen so langsam zum Endspurt, zu den finalen Kapiteln in der Offenbarung. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt auch nochmal, wenn du sie schon mal gelesen hast, es wahrscheinlich selber merkst, dass es jetzt nochmal so richtig sich zuspitzt, die ganze Situation. Ich schaue mal, wie weit ich komme in dieser Episode. Wir fangen an in Kapitel 16. Wir haben in der letzten Episode schon darüber gesprochen, dass hier die Zornschalen Gottes erwähnt werden, die ausgegossen werden und die an die Plagen von Ägypten erinnern. Und bevor ich sie vorlese, möchte ich kurz ein paar allgemeine Dinge sagen, die mir auffallen. Also zum einen, diese Zornschalen, diese sieben, erinnern eben an die 10 Plagen von Ägypten. Das ist das eine. Zum anderen ist es interessant, dass diese sieben Zornschalen eben eine ähnliche Struktur haben wie die sieben Posaunen und die sieben Siegel. Weil bei den sieben Siegeln und bei den sieben Posaunen war es eben auch so, dass die ersten Siegel bzw. Posaunen eben sehr zerstörerisch waren und auch die Schöpfung und den Menschen betroffen haben. Und dann das letzte Siegel eben anders war und eher dann das Endgericht war oder die Gegenwart Gottes und so weiter und immer mit einem gleichen oder fast gleichen Vers beendet wurden. Und auch hier ist es wieder der Fall. In Offenbarung 16, Vers 18 ist auch wieder das Ende, nachdem die siebte Schale ausgegossen wird, heißt es, und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah. Und diese Blitze, Donner und diese Stimmen sind eben immer in diesen Abschlussversen gewesen. Ich finde, das ist sehr auffällig und das legt für mich eben nahe, dass diese Siegel, Posaunen und Schalen nicht drei verschiedene Dinge sind, sondern alle mehr oder weniger das Gleiche beschreiben, nämlich Gottes Gericht über diese Welt und über das System dieser Welt und eben am Ende dann seine Herrschaft, sein Gericht und sein Durchkommen. Da hatten wir schon drüber gesprochen, ich wollte nur das kurz als von der Struktur her erwähnen. Jetzt lese ich mal das Kapitel 16. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Tempel, die sprach zu den sieben Engeln: Geht hin und gießt die Schalen des Zornes Gottes aus auf die Erde. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde, da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Malzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Und der zweite Engel goss seine Schale aus in das Meer, und es wurde zu Blut wie von einem Toten, und alle lebendigen Wesen starben im Meer. Und der dritte Engel goss seine Schale aus in die Flüsse und in die Wasserquellen, und sie wurden zu Blut. Und ich hörte den Engel der Gewässer sagen: Gerecht bist du, o Herr, der du bist und warst und der Heilige bist, dass du so gerichtet hast. Denn das Blut der Heiligen und Propheten haben sie vergossen, und das Blut hast du ihnen zu trinken gegeben, denn sie verdienen es. Und ich hörte einen anderen vom Altar her sagen: Ja, o Herr, Gott, du Allmächtiger, wahrhaftig und gerecht sind deine Gerichte. Und der vierte Engel goss seine Schale aus auf die Sonne, und ihr wurde gegeben, die Menschen mit Feuer zu versenken. Und die Menschen wurden versenkt von großer Hitze, und sie lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und sie taten nicht Buße, um ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zunge vor Schmerz, und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Und der sechste Engel goss seine Schale aus auf den großen Strom Euphrat, und sein Wasser vertrocknete, damit den Königen vom Aufgang der Sonne der Weg bereitet würde. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Es sind nämlich dämonische Geister, die Zeichen tun und ausgehen zu den Königen der Erde und den ganzen Erdkreis, um sie zum Kampf zu versammeln an jenem großen Tag Gottes, des Allmächtigen. Siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft, und es ging eine laute Stimme aus vom Tempel des Himmels, vom Thron her, die sprach: Es ist geschehen. Und es geschah, Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf der Erde, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen, und die Städte der Heidenvölker fielen, und Babylon, der Großen, wurde vor Gott gedacht, damit er ihr den Becher des Glutweins seines Zorns gebe. Und jede Insel floh, und es waren keine Berge mehr zu finden. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Das ist schon ein heftiges Kapitel, und ich gehe einfach mal ein paar Sachen durch mit euch, die mir aufgefallen sind. Also zum einen die Stimme, die diese sieben Schalen anweist, oder die Engel anweist, sie auszugießen, kommt vom Tempel. Das heißt, die Stimme ist von Gott. Zumindest ist das, was ich annehme, weil Gott, Gottes Gegenwart wohnt im Tempel, und von da aus kommt die Stimme. Das heißt, Gott ist in Kontrolle und Gott spricht hier Gericht und führt das Gericht aus. Und dann ist die erste Plage, wird über die Menschen ausgegossen, und alle, die das Mahlzeichen des Tieres haben, kriegen ein Geschwür. Also hier wird unterschieden zwischen denen, die eben das Bild angebetet haben oder dieses Mahlzeichen, diese 666 tragen, und es wird ein Unterschied gemacht zu denen, die eben den Namen Gottes auf der Stirn haben, den Namen des Vaters. Das haben wir in Kapitel 14,1 gelesen, und eben in Kapitel 13,18 ist eben die Zahl des Tieres. So, es wird also unterschieden. Das heißt, diejenigen, die dem Tier folgen, haben diese Plage. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ein Hautausschlag, ein Geschwür, was da die Menschen bekommen. Ich kann natürlich sein, ich glaube es aber eher als ein symbolisches Zeichen zu sehen, also dass damit gemeint ist, dass diejenigen, die eben nicht Gott folgen, an ihrem Leben, an ihrem Folgen des Systems, des Tieres, haben wir ja schon drüber gesprochen, diese Gottlosigkeit und diese Unzucht und so weiter, da kommen wir später nochmal in Kapitel 17 nochmal darauf zu sprechen. Also die einfach der Ideologie und dem Wesen dieses Tieres, des Teufels folgen, dass die an diesem Handeln selber leiden und es ihnen, ja, ich würde mal sagen, Krankheit an der Seele, aber vielleicht auch körperliche Krankheit hervorbringt und das eben schmerzhaft ist. Sie fügen sich selber Schmerzen zu, beziehungsweise aus Folge des Gerichts der Gottlosigkeit kommen diese Schmerzen, diese Geschwüre eben hervor. Dann die nächsten beiden Engel, die sind ähnlich. Sie gießen die Schale aus, und da wird zum einen das Meer zu Blut und beim anderen die Wasserquellen und die Flüsse werden zu Blut. Das eine betrifft die Tiere im Meer, alle lebendigen Wesen sterben im Meer. Hier ist ein Anklang, finde ich, an die Schöpfung in 1. Mose 1, wo auch von den lebendigen Wesen, von den lebenden Seelen wörtlich gesprochen wird. Hier auch in der Offenbarung steht auch eben lebendige Seelen, die sterben alle. Das ist für mich so ein Bild, dass die Schöpfung, also das, was Gott geschaffen hat, wo Gott Leben geschaffen hat bei den Tieren, dass die leiden und sterben. Ihnen wird die Quelle des Lebens, in dem Fall das Meer, praktisch zum Gift, und sie sterben. Und das Gleiche gilt dann eben auch für das Wasser, was die Menschen eben trinken, das Süßwasser. Auch das wird verwandelt in eben nicht mehr Leben spenden. Genau das Gegenteil, was Wasser hervorbringen soll, nämlich Leben, passiert jetzt. Das Leben bringt jetzt den Tod. Und es wird hier sogar begründet, weil die Menschen, die dem Tier folgen, die Heiligen und die Propheten umgebracht haben. Also hier wird angedeutet, dass die Gemeinde, wir Christen, verfolgt werden von der Gesellschaft dieser Welt, von dem System des Teufels. Wir werden verfolgt und umgebracht. Und das wird aber eine Folge haben für die Menschen, die diesem System folgen, weil sie werden selber praktisch sterben. Ich finde diese Symbolik hier auch im Alten Testament, 3. Mose 17, da wird darüber gesprochen, dass im Blut das Leben ist. Im Blut ist die Seele oder das Leben. Das heißt, Blut ist eigentlich ein Symbol für Leben. Und hier wird Blut ein Symbol für Tod. Und das hängt damit zusammen, dass wenn Blut fließt, eben Tod geschieht. Könnt ihr mal nachlesen, 3. Mose 17, da wird eben darüber gesprochen, dass man das Blut eben das Symbol für Leben ist. Und wenn man Blut vergießt, dann entweicht das Leben aus einem Körper. Und weil die Welt die Christen umgebracht hat, ihr Blut vergossen hat, wird praktisch dieser Tod auf sie zurückfallen. Und das findet nur zu Recht statt, wird hier bestätigt, weil Gott ein gerechter Richter ist. Und dieses System des Teufels hat genau das verdient. Wer Tod bringt, wird Tod ernten, könnte man hier sagen. Der vierte Engel gießt seine Schale aus und die Sonne wird hier nicht verfinstert, sondern sie wird zum Feuerball und wird also zu einem verbrennenden Stern sozusagen, der die Hitze oder durch Hitze die Menschen verbrennt und versenkt. Und jetzt kann man das natürlich schon auch in unsere Natur schauen und feststellen, ja, dieser Klimawandel, den wir haben, da wird die Temperatur erhöht. Das heißt, die Hitze macht uns zu schaffen. Das ist vielleicht eine ganz praktische Anwendung von diesem Vers. Wenn ich jetzt auf der symbolischen Ebene bleibe, dann ist es ähnlich wie gerade vorher übers Wasser gesprochen. Das Element Sonne oder die Sonne als lebensspendende Kraft. Ohne Sonne gibt es kein Wachstum. Ohne Sonne gibt es kein Leben. Wachsen die Pflanzen nicht. Das heißt, die Lebensspenderin, die Sonne, wird zu einem Tötungsinstrument. Und genau da wird praktisch was pervertiert, umgedreht. Etwas, was geschaffen wurde, um Leben zu spenden, wird jetzt zu einem Werkzeug des Todes. Das spiegelt sich eben in diesen Schalen wieder. Alles, was der Mensch eigentlich, was dem Menschen gegeben wurde in dieser Schöpfung, wird ihm jetzt zum Feind. Und das ist Gericht Gottes. Ich habe euch, glaube ich, in diesem Zuge der Offenbarung auch schon öfters gesagt und auch schon mal viel früher. Für mich muss da Gott gar nicht so stark aktiv handeln und es alles bewirken, sondern das ist in der Natur der Sache. Wo Gott nicht ist, wo das Leben nicht ist, da ist der Tod. Und wo Menschen nicht Gott folgen, sondern dem Teufel, da regiert der Tod. Da muss Gott gar nicht aktiv Tod bringen, sondern das ist einfach eine logische Folge. Deswegen sind diese Schalen für mich auch nicht etwas, was Gott jetzt hervorbringt, sondern das ist eher eine Folge von seiner Abwesenheit, weil die Menschen ihn nicht in den Mittelpunkt stellen, sondern eben das Tier, den Teufel, den Drachen. Und deswegen passiert das. Also so ist zumindest meine Sicht. Und Gott verhindert das nicht, sondern Gott sagt, genau das wird passieren. Weil ihr mich verlassen habt, kommt dieses Gericht über euch. So, der fünfte Engel, das ist sehr spezifisch. Da steht gar nicht da, was passiert, sondern einfach nur, das Reich des Tieres wird verfinstert. Es passiert Finsternis. Das hatten wir auch bei den Ägyptern, Finsternis. Das heißt, Licht geht weg. Die Gegenwart Gottes ist sowieso nicht da bei diesem Reich. Aber eben das Reich wird auch lebensunfähig, weil ohne Licht kann man nicht handeln, sieht man nichts. Das heißt, es ist absolute Verwirrung, absoluter Chaos. Und das wird passieren mit dem Reich des Tieres, mit dem Thron des Tieres. Das Interessante ist, dass bei dieser Hitzeplage und auch bei dieser Finsternis dabei steht, dass die Menschen sich wegen ihrer Geschwüre vor Schmerzen auf die Zunge beißen, aber sie tun keine Buße. Das finde ich ein interessanter Aspekt. Das bedeutet, dass grundsätzlich es möglich wäre für die Menschen, umzukehren. Also das Gericht, das, was Gott hier hervorbringt oder das, was hier passiert an Gericht, hat grundsätzlich auch das Ziel, Menschen zur Buße zu führen, aber sie wollen nicht. Das ist ähnlich übrigens wie bei den Ägyptern. Die Gerichte, die Gott da oder die Plagen, die Gott gebracht hat, habe ich in einer anderen Episode mal besprochen, ist ein Kampf der Götter. Und Gott zeigt, dass er stärker ist als jeder einzelne Gott in Ägypten, auch um dem Volk der Ägypter und dem Pharao zu zeigen, wer wirklich Gott ist. Auch hier ist das Gleiche. Gott zeigt, dass er der Herrscher ist und er alles in der Hand hält und er stärker ist als alles andere, aber es findet keine Buße statt. Ich finde auch sehr interessant, dass hier Gott des Himmels immer wieder bezeichnet wird. Er ist Gott des Himmels, eben nicht Gott der Erde, weil Gott der Erde, das ist das Tier und der Drache. Er ist Gott des Himmels und er steht darüber. Die sechste Schale, die ausgegossen wird, die ist sehr interessant und ich habe nicht wirklich eine richtig gute Antwort, aber die sechste Schale, die trocknet den Euphrat aus und das hat auch einen Grund, damit die Könige vom Aufgang der Sonne, also die Könige vom Osten, einen Weg haben, um zu kommen. Was ist damit gemeint? Was ist der Euphrat? Also wenn die Stadt, und da kommen wir nachher auch dazu, die Hure und da, wo das Tier ist, Babylon ist, dann ist natürlich Babylon am Euphrat, dann wäre der Euphrat so praktisch der Lebensstrom, die Kraft dieser Stadt und die vertrocknet, damit die Könige des Ostens kommen. Wer sind die Könige des Ostens? Da habe ich keine Antwort drauf, aber das könnten natürlich die Feinde sein. Wenn ich in die Geschichte von Babylon denke, dann ist Babylon von den Persern, und das sind die Könige des Ostens, überrannt worden und zerstört worden. Das heißt, man könnte hier vielleicht ein Bild aus der Geschichte Israels oder aus der Geschichte von den Babyloniern im Kopf haben, dass diese Stadt, das Reich, überrannt wird von einem anderen Reich. Jetzt kann man zum einen natürlich sagen, dass das Reich Gottes kommt und die Babylonier oder die Stadt Babel das Reich des Drachen zerstört. Das wäre ein Aspekt, vor allem wenn man jetzt alttestamentlich im Kopf hat, dass Kyros in Jesaja 43 als der Gesalbte Gottes gesehen wird, der eben das Symbol für Persien ist, der König, der Babylon niedergeworfen hat und Israel wieder in die Freiheit geführt hat, dann ist das vielleicht ein Aspekt. Man könnte aber auch denken, und das kommt nachher nochmal in Kapitel 17 zu sprechen, dass offensichtlich aus den eigenen Reihen oder Könige aufstehen und die Stadt zerstören. Also der Feind bringt sich selber gegenseitig um. Auch dieses Muster finden wir im Alten Testament, dass die Feinde oft gegeneinander kämpfen, um sich umzubringen. Das ist einmal bei Gideon so, Richter, wo steht's, 13 oder so. Und bei, ich glaube, 2. Chronik 20 ist die Geschichte von Josaphat, der auch in den Krieg zieht, wo er seine Lobpreiser vorne dran schickt und dann kommen sie zu den Feinden und die haben sich schon gegenseitig umgebracht und sie müssen nur noch die Beute einsammeln. Also auch das Muster, dass der Feind sich gegenseitig umbringt, kommt vor in der Bibel. Das könnte hier gemeint sein. Auf jeden Fall geht es darum, dass die Kraft von Babylon, dieses System, offensichtlich vertrocknet und es dann überwunden wird. Bevor das siebte Siegel kommt, wird dieser Gedanke vielleicht auch von Krieg nochmal aufgenommen, nämlich aus dem Mund des Drachens und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des Propheten, oder des falschen Propheten, kommen Geister hervor wie Frösche. Frösche kommen in 2. Mose bei den Plagen auch vor. Frösche haben oft so ein Symbol von dämonischen Kräften. Also hier geht es darum, dass offensichtlich Geister von dem antigöttlichen System vom Tier, vom Drachen und vom Propheten ausgehen. Wozu? Um die Welt und die Könige der Welt, die Herrscher der Welt zu verwirren bzw. zu täuschen, weil sie tun ja Zeichen und wollen sie dazu bringen, einen großen Kampf anzutreten. Und zwar gegen wen? Gegen das Volk Gottes. Auch da ist die Frage, ist das wirklich ein großer endzeitlicher Kampfkrieg, der stattfinden wird? Ich weiß es nicht. Oder ob es geht hier eher um einen geistlichen Kampf, einen Kampf des Systems sozusagen, dass das Reich Gottes, also die Christen, bekämpft werden durch Machenschaften, durch Verfolgung und so weiter. Auf jeden Fall geht es hier eben um einen Krieg und einen Kampf. Und der ist der letzte Kampf, weil das ist der große Tag Gottes. Hier ist es anders wie bei den anderen, bei den Siegeln, bei den Posaunen. Hier geht es wirklich, wird deutlich gemacht, es kommt zu einem Abschluss und es spitzt sich zu, so ein Endkampf sozusagen am letzten Tag. Und in Kapitel 19 wird dann der Krieg beschrieben, beziehungsweise der Sieg Gottes wird da beschrieben. Und es wird hier schon angedeutet, dass es zwar zu einem Kampf kommen wird, aber letztendlich ist klar, wer gewinnen wird. Und dann kommt eben die siebte Schale. Und hier ist wieder, wie ich schon angedeutet, eben nicht eine Plage wieder, sondern hier geht es wieder um die Gegenwart Gottes. Die siebte Schale wird in die Luft ausgegossen und dann kommt wieder die Stimme vom Thron her. Und was sagt die Stimme? Es ist geschehen. Da klingt natürlich für mich Jesu Worte am Kreuz an. Es ist vollbracht. Und dann wieder dieser entscheidende Vers. Es geschahen Stimmen, Donner, Blitze. Ich habe euch schon gesagt, das erinnert mich an 2. Mose 19, die Gegenwart Gottes, die auf die Erde kommt und Dinge verändert. Und dann kommt dieses gewaltige Erdbeben und die Stadt wird gerichtet und zerbricht. Und nicht nur die Stadt, sondern auch die Städte der Heidenvölker und Babylon, die fallen und sie bekommen das Zorngericht, den Glutwein seines Zorns, den Becher des Glutweins zu trinken. Das ist ein Hinweis oder ein Parallelvers zu Psalm 75, wo genau über dieses Gericht gesprochen wird. Komm nochmal zurück zu diesem Vers 17. Es ist geschehen, es ist vollbracht. Jesus hat am Kreuz das ausgerufen und hat damit verkündet, dass der Sieg über den Feind, über Sünde und Tod vollbracht ist. Das Gleiche ist hier natürlich auch der Fall. Es ist geschehen. Der Sieg über den Teufel und seine Machenschaften und sein System ist hier errungen. Also ähnlich wie am Kreuz wird am Ende der Zeit ein Sieg ausgerufen. Ein Es ist vollbracht. Am Kreuz Jesu wurde der Sieg, sage ich mal, geistlich errungen. Und es gab nun die Möglichkeit, sich für Gott zu entscheiden und aus dem System des Teufels auszusteigen. Hier am Ende gibt es auch diesen Sieg, aber der wird endgültig sein und der wird sichtbar sein. Und das Reich des Teufels, das Reich der Finsternis wird wirklich endgültig sichtbar auf allen Ebenen zu Ende kommen. Das wird hier angekündigt. Der Vers 20 ist für mich genau auch dieser Ausdruck. Hier steht, und jede Insel entfloh und es waren keine Berge mehr zu sehen. Ich habe zuerst überlegt, was bedeutet das denn? Und dann ist mir eingefallen, oder zumindest wäre das meine Parallele aus 1. Mose 6 bis 8, wo es um die Sintflut geht, wo die Wasser die ganze Erde bedecken. Da ist kein Berg mehr zu sehen und auch keine Insel mehr. Und dann war das Gericht vollzogen und kam zu einem Ende. Und ich glaube, dass das hier angedeutet wird. Am Ende wird es zu einem absoluten, endgültigen Gericht kommen und alles Böse wird verschwunden sein. In der Geschichte von der Sintflut haben nur die überlebt, die in der Arche waren. Hier werden nur die überleben, die eben sich zu Gott halten, das Mahlzeichen nicht haben. Alles andere wird vernichtet werden, wie so unter diesem Meeresspiegel. Und wo einfach Ruhe herrscht und kein Chaos mehr und nichts mehr. Das ist für mich in diesem Vers 20 angedeutet. Vers 21, da wird es nochmal wild, da kommen zentnerschwere Hagelsteine aus dem Himmel und fallen auf die Menschen und auch hier wieder, sie lästern Gott und tun keine Buße. Für mich ist Hagel im Alten Testament, im Psalm 18 zum Beispiel, immer auch mit Feuer, Brunst und Feuerglut zusammen als Teil des Erscheinens Gottes und als Teil des Gerichtes zu sehen. Er kommt auch bei den 10 Plagen vor, bei Ägypten. Das heißt, hier wird dieses Gericht, dieses endgültige Gericht und diese Gegenwart Gottes, die eben durch Feuer und Hagel und Erdbeben seine Gegenwart ausbreitet und alles, was nicht ihn verehrt, wird damit vernichtet werden. Das kommt hier nochmal zum Ausdruck und wird nochmal deutlich gemacht, dass am Ende Gott derjenige ist, der über allem steht und der Feind keine Macht hat, ihm entgegenzutreten, sondern er wird einfach vernichtet und alles, was mit ihm zusammenhängt, wird hier vernichtet. So viel mal zu diesem Kapitel 16. Ich werde in der nächsten Episode dann dieses Gericht über diese Stadt Babylon nochmal näher anschauen. In den Kapiteln 17, 18 wird das nochmal näher betrachtet. Und ich möchte vielleicht einfach kurz dieses Kapitel nochmal unter dem Aspekt der 10 Plagen aus Ägypten zum Abschluss bringen. Damals, und ich glaube, dass das die Parallele ist, die im Kopf ist, damals hat Gott durch die 10 Plagen den Ägyptern gezeigt, dass er der Herrscher ist und eben nicht der Pharao und nicht die Götter, die sie verehren, sondern er allein ist Herrscher. Das war das eine. Und zum anderen hat dieses Gericht, diese Plagen dazu gedient, sein Volk zu erretten von Unterdrückung, von Sklaverei und von Ungerechtigkeit. Ich glaube, dass hier das Gleiche angedeutet wird. Die Welt ist versklavt, die Gemeinde Gottes ist versklavt in diesem System dieser Welt. Sie wird unterdrückt, sie wird getötet, sie wird umgebracht. Und Gott kommt und beweist seine Herrschaft und seine Macht und zeigt, dass er am Ende Befreiung schaffen wird für sein Volk und Gerechtigkeit schaffen wird für sein Volk und sein Gericht an den Machenschaften des Drachen und seiner Gefolgschaft vollzieht. Und am Ende wird das "Es ist vollbracht" ausgerufen. Der Sieg ist errungen und der Feind ist geschlagen. Und damit wünsche ich euch eine gute Woche und ermutige euch, dass wir unseren Blick erheben auf denjenigen, der herrscht und der regiert und der den Sieg am Ende haben wird. Und wir wissen, dass wir auf der Seite des Siegers stehen. Seid gesegnet. Bis zum nächsten Mal, euer Martin.